Der Devier Literatur Podcast. Syndikat Spezial.
Heute ja wieder auf Achse. Diesmal ja auf halber Strecke zur Kriminale mache ich halt im Hessischen in einem netten Golfresort und darf mich treffen heute mit Klaus-Peter Wolf. Hallo Klaus-Peter, schön, moin, dass du Zeit hast.
Moin, schön, dass wir uns hier treffen können.
Genau, moin, richtig. So, wichtigste Frage vorneweg. Also du hast unzählige Bücher geschrieben, du bist mit Preisen überschüttet worden. Du hast mehr Geld als Gott verdient in den letzten Jahren. Nein, das war jetzt schon wirklich ein Spaß. Frage vorneweg, hast du eine Ahnung, wie viele Bücher du geschrieben hast?
Nein.
Nein, also ich habe heute Mittag, bevor ich hierher gefahren bin, ich habe versucht zu zählen. Ich habe irgendwie bei 66 aufgehört, also mit Kinderbüchern allem zusammengenommen.
Ja, also ich denke, über 100 sind es bestimmt.
Sind es schon?
Ja, aber man muss natürlich auch sehen, dass es manchmal schwer zu rechnen ist. Wenn ich zum Beispiel 4 Bücher geschrieben habe, Mikis Möglichkeitenmaschine, 4 Kinderbücher, und danach erscheinen die dann nochmal als ein dickes Buch. Dann ist ja die Frage, habe ich jetzt 4 Bücher geschrieben?
Ja.
Oder nur 1, nämlich ein dickes, aus dem dann 4 kleine gemacht wurden?
Nochmal 5 draus.
Oder manche sagen sogar 5. Und deswegen ist das manchmal schwer zu sagen. Oder Erzählungen von mir sind immer wieder in neuen Zusammenstellungen herausgekommen.
Und so. Es gibt Geschichten, da wollte ich nochmal nachhaken, dass du mit 15 angefangen hast, Geschichten in der Schule zu verticken.
Also die erste Geschichte, die ich wirklich verkauft habe, da war ich 8.
Ach, schon erst 8?
Ja, da habe ich auf eine Tapetenrolle habe ich die geschrieben, weil ich wollte gerne ein dickes Buch machen, weißt du? Und eine Kladde konnte ich mir nicht leisten, aber wir hatten noch so eine Tapetenrolle. Und dann habe ich so 12 oder 14 Seiten zusammengetackert und mit Tesaband so hinten, mit so einem Isolierband war das noch damals, da habe ich den Buchrücken rausgemacht. Und dann war das natürlich schon ein dickes Buch, mit nicht so vielen Seiten. Und ich weiß auch noch den Titel, das sollte heißen Ein Bestseller von Klaus-Peter Wolf. Aber ich habe 2 Fehler gemacht dabei. Und zwar, man muss vorher zählen, dass die Buchstaben auch alle dahin passen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich fing einfach an zu schreiben und schön groß, damit das jeder lesen kann. Und dann stand, weil ich Bestseller nicht schreiben konnte, stand da ein Besteller von Klaus-Peter Wo. Weil das passte da hinten nicht mehr drauf. Also das war mein erstes Buch, aber ich habe es damals für 10 Pfennig an einen Klassenkameraden verkauft. Das war mein erster Leser.
Existiert dieses Teil noch? Das wäre natürlich eine echte Preziose.
Ne? Das ist, ja, es gab sogar noch einen zweiten Band, weil ich war ja ein Schriftsteller mit einem einzigen Leser. Von daher konnte ich Zielgruppen genau arbeiten und habe ein zweites Buch für ihn geschrieben. Und mein Problem war nur, der hatte kein Geld mehr.
Der war nach 10 Pfennig.
Stefan, du hast nur einen Leser und der ist pleite. Ne? Und dann hat er mir aber für das Buch eine Woche lang die Hausaufgaben gemacht.
Und du warst 8, das ist also ja 80 Jahre her. Nein, war ein Spaß.
Ja, aber es ist 60 Jahre her.
60 Jahre
und er hat mir dann eine Woche lang die Hausaufgaben gemacht. Und da wusste ich, das ist dein Beruf, Klaus-Peter. Du schreibst Geschichten und die anderen gehen arbeiten.
Also du hast mit 8 angefangen. Ich weiß aus anderen Gesprächen, dass es schon immer dein Wunsch gewesen ist,
ja,
in frühen Jahren zu schreiben, Schriftsteller zu werden, Bestseller-Autor zu werden. Also es gibt, glaube ich,
ich konnte mir Beispiel nie was anderes vorstellen.
Du konntest dir nie was anderes vorstellen. Die Frage, die ich auch ehrlich gesagt, ja, also, ich habe nirgendwo irgendwo einen Hinweis dazu gefunden. Du hast es selbst scherzhaft immer mal gesagt, ja, was Anständiges gelernt. Hast du das?
Nee, ich habe rechtzeitig nichts Anständiges gelernt.
Rechtzeitig nichts Anständiges
ja gelernt. Ja, genau. Ich habe aber vor mir natürlich, ich hatte immer schon dann ganz jungen Kontakt zu Schriftstellern gesucht. Das waren natürlich im Ruhrgebiet, wo ich gelebt habe, hauptsächlich so die Arbeiterschriftsteller, die unter Tage gearbeitet haben und in den Ferien und an den Wochenenden ihre Gedichte schrieben oder ihre Romane. Einige sind sehr berühmt geworden, wie Max von der Grün zum Beispiel.
Okay.
Und die haben aber von Anfang an zu mir gesagt, Klaus-Peter, du brauchst einen richtigen Beruf, damit du von etwas leben kannst. Also alle haben es mir so dargestellt, als könne man davon nicht leben. Und gleichzeitig gab es unter den Arbeiterschriftstellern den Satz, wer schreibt sich als erster frei? Schöner Satz, ne? Stell dir vor, die haben ja ihre Arbeit, es war ja keine gute, privilegierte Arbeit, sondern die haben das als Knechtschaft empfunden, unter Tage, ne, zu arbeiten. Und sich frei zu schreiben bedeutete dann nicht mehr in den Pütt einfahren zu müssen. Aber das ist nur den wenigsten gelungen. Also Max ist es natürlich geglückt.
In dem Zusammenhang, also ich meine, das waren ja im Grunde genommen Self-Publisher. Also heute würde man sie Self-Publisher nennen. Ich glaub, oder hatten die damals dann schon einen Verlag gefunden?
Ja, es gab damals Verlage, also sowas wie an Rowohlt oder so zu denken, das war Illusion oder so. Aber es gab dann so kleine Verlage, die sich durchaus darum gekümmert haben. Bei den Arbeiterschriftstellern waren das dann eher so gewerkschaftlich orientierte Verlage oder die haben dann in der Gewerkschaftszeitung mal ein Gedicht gedruckt bekommen, so etwas. Ne? Und dann gab es damals den Luchterhand Verlag und den Asso Verlag. Die haben beide Anthologien herausgebracht. Für eine andere Deutschstunde hieß die eine, wo eine ganz andere Literatur drin war, die in den Deutsch-Lesebüchern nicht vorkam. Und da drin zu sein, dann mit einer Geschichte, das war schon was. Und dann hat der Fischer Verlag, wo ich heute ja noch bin, eine Reihe herausgegeben, Literatur der Arbeitswelt. Und einen Band hat damals Martin Walser herausgegeben.
Den damals noch kein Mensch kannte.
Den, ja gut, also der war damals schon eine Marke, aber nicht, was er heute ist natürlich. Und Martin Walser hat damals eine Geschichte von mir in diesen Band mit aufgenommen. Und die anderen hatten dann hinten so groß drinstehen ihr Werk und was sie alles gemacht haben. Und bei mir stand dann, ist Schüler am Grillo-Gymnasium.
Ja, so war das halt. Oh. Nochmal zurück. Du bist auf die Schule gegangen, du hast Abitur gemacht, gehst dann runter und sagst so, ich will jetzt Schriftsteller werden.
Nee, also jeder andere. Nee, ich habe mich während ich am Gymnasium war, als Schriftsteller gefühlt und war schon einer. Das ist das Ding, glaube ich. Ich wollte das nie werden. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin das.
Jetzt mal ganz praktisch. Ja? Du kommst von der Schule.
Ja.
Du musst von irgendwas leben.
Ja.
Du fängst frisch an.
Ja.
Was hast du gemacht?
Also
hast du von vornherein mit deiner Schreiberei Geld verdient?
Ja.
Oder war das? Das hat von Anfang
an. Also gemacht. Noch während ich am Gymnasium war, ich hab mich da nicht als Schüler gefühlt, sondern mehr so als Beobachter, der überall das schreiben will, habe ich Geschichten geschrieben über den Schulalltag, wenn du so willst. Die sind in großen deutschen Zeitungen, zum Beispiel in der WAZ, im Feuilleton erschienen. Da konnte es sein, dass eine Geschichte von Heinrich Böll und daneben war eine von Klaus-Peter Wolf. Und die Redakteure, die das angenommen haben, wussten nicht, dass das ein Schüler ist. Später in Gesprächen hat dann einer zum Beispiel gesagt, wir dachten uns, das muss jemand sein, der die Sprache junger Leute spricht, der ganz nah dran ist an dieser Generation. Wir dachten aber, das sei ein junger Lehrer oder so, dass das in Wirklichkeit einer war, der gerade dabei war, sitzen zu bleiben. Da ist keiner drauf gekommen.
Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, also so nach dem Motto, motivieren, also die vielen Leute, die sagen, ja, ich würde auch gerne mal schreiben. Da gibt es nur eines, setz dich auf deinen dürren Arsch und fange damit an. Wie geht man dann mit dem Frust um, wenn es nicht so funktioniert?
Ja, das hatte ich natürlich auch. Ich habe das in ganz schrecklichem Maße erlebt. Die Möglichkeiten, die wir damals hatten, waren viel beschränkter als heute. Also diese Formen zum Beispiel des Self-Publishings, die wir heute haben, das existierte ja nicht. Muss der Fall, es gab kein Internet, es gab kein Google. Die Vertriebssysteme waren natürlich rein über den Buchhandel organisiert. Da überhaupt reinzukommen, war ein Ding der Unmöglichkeit.
Recherche.
Du konntest natürlich selber dein Buch drucken lassen in der Druckerei, aber dann hast du in der Garage liegen gehabt und musstest zum Buchhändler gehen und sagen, würden Sie da welche von nehmen? Also das funktionierte alles irgendwie überhaupt nicht wirklich. Also das waren schon schwierige Zeiten. Und die großen Verlage haben in dem Bereich der Literatur, die ich damals gemacht habe, waren die vollkommen ablehnend. Das hieß, ich habe Spannungsliteratur geschrieben, immer schon. Ich habe es nicht Kriminalroman genannt, sondern Spannungsliteratur. Und da sagte zum Beispiel ein Verleger zu mir, Klaus-Peter, das liest sich, du kannst es. Das ist wirklich so wie die Bücher, die wir aus dem Amerikanischen übersetzen. Aber Spannungsliteratur von deutschen Autoren kauft kein Mensch. Da erwartet man etwas ganz anderes. Das war so diese Nachkriegsliteratur, weißt du, da so die Böll und Grass, das war das Gegenteil von Spannungsliteratur.
Also nichts Belletristisches, sondern wirklich, es musste irgendwas mit einem gesellschaftlichen Gehalt sein und mit einem...
Und in der Spannungsliteratur hat man das nicht vermutet. Ich sehe das anders, aber das haben die so gesehen. Und dann sagen sie, das Erste ist, der Buchhändler nimmt das nicht an und die Leser wollen es nicht haben. Und dann haben sie mir vorgeschlagen, ich soll meinen Roman nicht in Deutschland spielen lassen, sondern in Amerika am besten, wenn ich mich da gar nicht auskenne, weil ich noch nie da war, dann zumindest in England oder in einer großen europäischen Hauptstadt, Paris wäre auch noch gegangen. Aus Skandinavien hat man Spannungsliteratur gelesen, aus Amerika und aus England und Ende. Dann so Frankreich, das ging auch noch, aber dann war auch Feierabend. Und ich wollte das nicht. Und dann kamen so spöttische Sachen. Ja, willst du jetzt einen Krimi schreiben, der im Sauerland spielt? So, sie konnten sich das gar nicht vorstellen. Und heute ist es so, dass wir die Bestsellerlisten beherrschen. Damals hast du in den Bestsellerlisten im Spiegel nicht die deutschen Autoren gefunden, die Spannungsliteratur schreiben. Da war Simmel die ganz, ganz große Ausnahme. Die ganz große Ausnahme. Mhm. Und ansonsten waren das die Amerikaner und die Skandinavier. So, und dass das jetzt anders geworden ist, daran habe ich, glaube ich, auch einen kleinen Anteil, darüber freuen mich.
Auf jeden Fall. Und du hast ja auch, also ich behaupte jetzt einfach, in diesem deutschen Bereich ja ein Genre mitgeprägt, das ist der Ostfriesen-Krimi. Der, ja. Tatsächlich, und das ist ja nicht nur bei dir der Fall, sondern auch bei einigen Kolleginnen und Kollegen, zu wirklich großem Erfolg geführt hat. Machen wir mal ganz kurz einen Themenwechsel. Also, wie du gesagt hast, ein Sauerland-Krimi wird sich wahrscheinlich nie so gut verkaufen wie ein Ostfriesen-Krimi.
Das glaube ich nicht.
Aber sagen wir mal so, die Ostfriesen-Krimis verkaufen sich im Moment tatsächlich extrem gut, nicht nur die von Klaus-Peter Wolf. Was ist das Geheimnis
Küste? Ich kann dir sagen, als ich den ersten Ostfriesen-Krimi geschrieben habe, also einen Kriminalroman, der in Ostfriesland spielt, da haben sie das im Verlag diskutiert und mein Verleger, den ich sehr mag, hat zu mir gesagt, Klaus-Peter, die Ostfriesen lesen keine Bücher und außerhalb von Ostfriesland interessiert keine Sau, was dort passiert.
Was ist passiert?
Lass das sein. Und ich wollte es trotzdem. Und dann haben wir den Roman in einer kleinen Auflage gemacht. Also so, dass man gerade noch ein Taschenbuch überhaupt produzieren kann. Und ich hatte schon Angst, dass sie den zweiten gar nicht mehr machen wollen. Weil die Verkäufe, wir hatten, glaube ich, 8.500 verkauft, als der zweite erschien. Ja, von dem ersten Ostfriesen-Killer sind wir inzwischen mal über 700.000 verkauft. In deutscher Sprache wohlgemerkt.
Also der erste Ann-Kathrin Klaasen.
Genau, ja. Aus Friesenkiller hieß der.
Und aber was ist in der Zwischenzeit passiert? Also damals war die Resonanz noch nicht so dolle. Mittlerweile, du schreibst irgendwo drauf, Ostfriesen-Krimi und das Ding wird irgendwie ein Burner.
Ja, also was passiert ist, ist zunächst mal, die Literaturkritik hat an dem, was passiert ist, keinen Anteil, um es mal deutlich zu sagen. Es hat keine große Besprechung gegeben, kein Kritiker hat sich dahinter gestellt und gesagt, das müsste man mal gelesen haben. Nein, das war alles nicht so. Stattdessen bin ich auf eine Lesereise gegangen und man wollte mich gar nicht lesen lassen. So. Ich habe zum Beispiel die Büchereizentralen, für die ich hunderte Lesungen gemacht habe, angerufen und gesagt, pass auf, ich bin ja sowieso bei euch. Ich lese ja für die Kinder vor, da war ich ja ganz anerkannt als Kinder- und Jugendbuchautor. Und wenn ich in der Bibliothek tagsüber den Schulklassen vorlese, was haltet ihr denn davon, wenn wir auch eine Abendveranstaltung machen aus meinem Kriminalroman? Nee, da kommt ja keiner. Also Klaus-Peter, weißt du, eine Veranstaltung abends für Erwachsene, ne, das kannst du knicken. Ja, da habe ich gesagt, pass auf, ich bin ja sowieso da. Meine Fahrtkosten sind ja bezahlt und ich mache die Lesung für euch, wenn keiner kommt, dann will ich auch gar kein Honorar dafür haben. So. Die erste Lesung, die ich gemacht habe, war in Leer Da hat die Stadt ihrem Namen alle Ehre gemacht. Es sind immerhin 7 Leute gekommen, aber nicht alle freiwillig. Ne? Man musste schon Druck machen. Inzwischen, wenn ich Lesungen mache, ist es natürlich rappelvoll und Monate vorher ausverkauft. Aber das war ein ganz langer Weg. Und manchmal habe ich nicht die Fahrtkosten wieder reingekriegt. Aber ich habe es immer gemacht, auch wenn nur 7 da waren. Aber die dann da waren, von denen sind auch welche nach Hause gegangen und haben gesagt, hey, das war aber geil. Und wenn ich nächste Mal in die Stadt komme, dann bringen die ihre Freunde mit. So was. Und ich glaube, dass im persönlichen Kontakt ich viele überzeugen konnte, das eine. Und als...
Also schon sehr handverlesen. Also es ist nicht so, dass...
Ich habe ein erlesenes Publikum.
Ja, du hast ein erlesenes... Nein, ich meinte, was deine Arbeit angeht. Also Wie du dich da im Grunde genommen mit deinen Ostfriesen-Krimis dann auch, ich sag mal, durch Deutschland gepflügt hast. Ich meine, mittlerweile kannst du in Berchtesgaden auftreten.
Ja.
Und die Hütte ist voll.
Ja.
Ne?
Ja.
Weil die Leute irgendwie von der Küste begeistert sind. Also irgendwas scheint ja die Menschen zu faszinieren.
Ich glaube aber nicht, dass es... ich denke, es würde auch im Sauerland funktionieren. Oder in Wanne-Eickel. Denn was die Menschen fasziniert, sind die Personen der Geschichte, mit der sie sich identifizieren können. Und zum Beispiel, ich wohne ja in Ostfriesland. Es kommen Leute aus der Schweiz, schauen sich die Tatorte an und suchen die Cafés und die Restaurants auf, die beschrieben sind. Denn wir waren noch nie im Leben hier. Wenn wir fahren ans Meer, dann fahren wir nach Italien. Das ist ja für uns viel näher dran. Aber weil wir haben alle Ihre Romane gelesen, Herr Wolf, und jetzt wollten wir das sehen und wollten das erleben. Und für die gibt es dann Stadtführung. Das heißt, wenn das nicht in Ostfriesland spielen würde, dann wären die in Sauerland gefahren.
Gut, da könnten wir jetzt lange drüber streiten. Also ich habe jetzt mal, wenn ich mir so den Buchmarkt angucke, gibt es im Grunde genommen 2 Schwerpunkte, die wir haben. Das eine ist tatsächlich die Küste oben, und das andere ist dann irgendwo im Bayerischen. Also ich sag mal, in Bayern, Klüppel und irgendwas und Rita Falk und, und im Norden bist du der Platzhirsch. Also sind so klassische Urlaubsregionen, die sich da auch so ein bisschen manifestiert haben. Also ich glaube, das kann man nicht ganz wegleugnen. Also nichts gegen das Sauerland. Ja.
Es
gibt schöne Ecken im Sauerland.
Aber das ist natürlich bei der Art, wie ich schreibe, handelt es sich um überprüfbare Literatur. Also du kannst da hinfahren, dir das alles angucken, das ist alles wirklich da. Jeden Baum gibt es. Ne? Selbst der Konditor im Café sieht so aus, der Kuchen schmeckt so, das ist alles überprüfbar. Und dann ist es natürlich schön, wenn es sich um eine Urlaubsregion handelt. Ne?
Dein erster Roman, Spannungsroman, heißt wie?
Der erste, den ich überhaupt publiziert habe, der hieß Die Fliegen kommen. Und im Grunde eine Umweltgeschichte. Über Giftfässer, die man einfach so weggeschmissen hat und die dann eine Katastrophe auslösen mit Fliegen, die kommen. So. Wenn man so will, wurde da einiges vorausgenommen, was uns jetzt so gerade...
Damals noch im Ruhrpott entstanden? Oder?
Ja, im Ruhrpott entstanden. Habe ich noch in der Schule geschrieben, unter der Bank, während des Biologieunterrichts. Es gab damals sogar einen Verleger, Helmut Braun, der den literarischen Verlag Braun gegründet hat. Der hat das Buch als Hardcover herausgebracht und hat 260 Exemplare im ersten Jahr verkauft. 260. Er hat aber über 200 als Rezensionsexemplare verschickt. Mit einer Nullreaktion, so irgendwie, ne, klar. Eine Zeitung hat das dann als Fortsetzungsroman abgedruckt und so. Und ja, das war's im Grunde. Ne. Ich habe versucht, eine Lesereise auf die Beine zu kriegen. Das funktionierte aber nicht, weil es wollte irgendwie keiner.
Es gibt ein anderes Buch von dir, auch etwas älter, Dosenbier und Frikadelle.
Ja, da knallte es zum ersten Mal.
Das war doch dann so,
ja, mal, das der war, Durchbruch. Das kann man sagen, ja, ganz sicher. Dosenbier und Frikadellen, also ich als Zivildienstleistender habe ich in einem Jugendheim gearbeitet und habe dort mit Rockergruppen zu tun gehabt. Ich war denen sehr nah und ich habe für die sogar so eine Art Deutschunterricht gemacht, weil einige von denen konnten nicht lesen und schreiben und das hat mich als Schriftsteller sehr gestört und ich habe mit ihnen daran gearbeitet, dass sie lesen und schreiben lernen. Das hatte den Vorteil, dass als einige in den Knast kamen, wir uns wenigstens Briefe schreiben konnten. Ne? Da war dann zwar, waren in einem Brief vielleicht 40 Rechtschreibfehler, aber lesen konnte ich den und wusste, was der will. Ne? So. Und über die Zeit habe ich ein Buch geschrieben, das hieß Dosenbier und Frikadellen. Das ist dann zunächst, als ich es fertig geschrieben hatte, von 200 deutschen Verlagen abgelehnt worden. Von 200 Deutschen. Ich habe dann einen Aktenordner mit den Ablehnungsbriefen gesammelt.
Hast du als Buch veröffentlicht?
Aber als dann war es so, dass das im literarischen Verlag Braun erschien. Und also Ablehnungsschreiben damals war auch schlimmer als heute, weil du hast das ja nicht als E-Mail dahin schicken können. Sondern wenn das zweimal abgelehnt war, konntest du den ganzen Sermon nochmal neu abtippen.
Heute kriegst du auch keine Ablehnungsschreiben mehr. Ich weiß, du kennst diese Zeit nicht mehr, wo man Ablehnungsschreiben bekommt oder abgelehnt wird.
Das gibt es schon gar nicht
mehr. Du kriegst schon gar nichts mehr. Das heißt dann einfach, wenn sie nichts von uns hören, dann wollten wir es nicht.
Kommunikation durch Nichtkommunikation.
Richtig, genau.
So. Ja, nee, da hat man noch Ablehnungsschreiben gekriegt, aber die haben dann ja auch in dem Manuskript rumgemalt und so. Und dann war das ja abgetippt und dann musstest du nochmal neu abtippen. Und naja. Also das war schon hart. Das Buch erschien und es gab in der FAZ eine Kritik, in der das als sowas wie der Roman, aus dem die Jugend spricht und wenn man verstehen will, was gewalttätige Jugendliche heute machen, muss man das gelesen haben. Es war in gewisser Weise eine Revolution in der Jugendliteratur. Man nannte das damals den Roman Jugendliteratur, weil Jugendliteratur war aber immer so was Beschauliches. Da haben die so gesprochen, die Figuren, wie sich die Lehrer und so dachten oder die Erzieher, wie Jugendliche reden sollten. Nur dann haben die das natürlich nicht ernst genommen, ist ja klar. Und bei mir haben die so gesprochen, wie die eben sprechen. Und dann haben zum Beispiel eine Lektorin hat dann geschrieben, das geht doch nicht. Da steht bei Ihnen, und dann stand plötzlich Ihr Macker im Rahmen. Ich schlage vor, wir schreiben stattdessen, und dann kam Ihr Freund zur Tür herein.
Wir machen mal ganz kurz hier eine Pause. So, zweiter Teil des Interviews. Sie haben es vielleicht im Hintergrund gehört. Das eine war ein Hochdruckreiniger. Die kommen jetzt auch alle gerade wieder aus dem Süden zurück. Und das andere ist, wir sind hier definitiv in der Nähe des Frankfurter Flughafens. Also ja. Vorhin waren einige startende oder landende Maschinen, die im Hintergrund zu hören waren. Wo waren wir denn überhaupt stehen geblieben gerade?
Ich weiß es nicht mehr.
Bei Dosenbier und Frikadellen, richtig Jugendsprache. Da wollte ich gerade nochmal einhaken. Das finde ich immer... Ich merke es ja selber beim Schreiben. Du versuchst dich dann mit Altersgruppen oder Berufsgruppen auseinanderzusetzen, zu denen man nicht mehr gehört. Also ich gehe jetzt auch auf die 60, ja, und ich habe ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung, wie die Jugend heute quatscht. Labern die, quatschen die, machen die noch A-Alter oder wie funktioniert das? Recherchierst du sowas für dich noch oder umgehst du es?
Also damals habe ich natürlich eine Weile richtig mit denen zusammengelebt.
Da hattest du ja, da
von daher
du
war das
heute, Sprache. Heute, du bist auch
ja, das,
ein Mit-60er,
ja,
du das bist da auch nicht mehr dran.
Das oder? Besondere war damals nur, dass ich nicht durch Lektorate diese Sprache habe verfälschen lassen, sondern dass die wirklich in meinem Buch so sprachen wie... Ne? Und dann sage ich, ja, aber damit reproduzieren sie das ja nur. Dann lesen die Jugendlichen das, dann sprechen die nachher alle so. Nee, die sprechen so. Und kriminelle Jugendliche kann ich auch nicht so reden lassen, wie das ist einfach falsch, was ihr hier macht. Und das wurde ein großer Erfolg.
Aber wie gehst du heute mit diesem Thema um? Also lässt du Jugendliche bei dir noch sprechen, auf die Gefahr hin, dass du die Sprache nicht mehr triffst? Oder umgehst du es und sagst du, nee, die lasse ich außen
vor? Nö, das kann mir eigentlich nicht passieren. Ich bin ja ganz viel unterwegs. Guck mal. Und in Deutschland und in der Schweiz und auch in Österreich, ich trete in Schulen auf, ich gehe auch ins Gefängnis. Ich mache im Gefängnis Lesungen und Diskussionen mit den Gefangenen. Und das bedeutet aber, dass ich deren Sprache erlebe und dass ich die wiedergeben kann. Viele Kollegen machen das aus Not manchmal so, dass sie die Sprache von denen aus dem übernehmen, was sie im Fernsehen hören. Aber das ist nicht die Welt.
Die Frage war jetzt ganz bewusst, weil ich also tatsächlich auch, mir fällt da gerade Mir fallen zwei Bücher ein von einer Autorin, wo ich auch dachte, mein Gott, lass es doch besser, weil das hat mit Jugendsprache oder mit der Sprache von jungen Menschen definitiv nichts zu tun. Ich finde es dann immer schade, weil das dann...
Ja, die fühlen sich verspottet oder verarscht. Die lachen dann darüber.
So ist es. So, wir waren bei Dosenbier und...
Ja, ich wollte zu Dosenbier und Frikadellen noch sagen, als das Buch dann durchgesetzt war und erschien, hat dann Solaris TV angerufen und haben mir 50.000 Mark für die Filmrechte geboten. So, und plötzlich kam dann auch der Rowohlt Verlag und andere Verlage, Taschenbuchverlage, und wollten die Taschenbuchrechte von dem Roman haben. Und dann habe ich einen Aktenordner rausgeholt, in dem 200 Ablehnungsbriefe standen. Und dann habe ich gesagt, ja, wenn Sie die Lizenz haben wollen, das geht wohl. Hier habe ich so einen Brief von Ihnen, da steht, diese ekelhafte Fäkaliensprache widert mich an. Was? Wer hat das denn? Ach, der arbeitet ja schon lange nicht mehr bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, pass auf, ich bin mit eurem Angebot auch einverstanden, was ihr dazu habt, aber jetzt müssen wir uns noch über Schmerzensgeld unterhalten.
Also das war dann eine späte Genugtuung.
Ja, das kann man wohl so sagen.
Du bist erfolgverwöhnt. Bist du, auf jeden Fall. Du hast...
ich habe auch harte Niederlagen erlebt.
Ja, du hast in dem letzten Interview, das ich von dir gehört habe, auf die Frage, ob du dich noch, ich sag mal, darauf freuen kannst, dass ein neuer Ostfriesen-Krimi gleich auf Platz 1 startet, war ja bei Ostfriesensturm jetzt auch wieder der Fall. Oder ob du, sag mal, schon ein Problem bekommst, wenn er nur auf Platz 2 oder auf Platz 3 in der Spiegel-Bestsellerliste startet. Hast du ein bisschen drucksend reagiert, weil, ja, wie gehst du da? Also, bevor das Buch erscheint, klar, ist man wahrscheinlich aufgeregt.
Bist du das noch? Ja, das bin ich immer noch.
So, aber eine Erwartungshaltung hast du?
Aber die Aufregung ist vielleicht eine andere, als du jetzt denkst. Ich weiß ja, dass ich viele Leserinnen und Leser habe, die jeden Roman von mir lesen, die sich zweimal im Jahr darauf freuen und die dir sagen können, wann der nächste erscheint, an welchem Tag, das wissen die und wie der heißt und sich den vorbestellen. So, und das heißt ja, der Roman erscheint und ich weiß, der erscheint an einem Donnerstag und es werden an diesem Donnerstag zigtausend Menschen den Roman holen. Die holen die bei ihrem Buchhändler oder kriegen ihn geschickt. Und die lesen den am Wochenende. Dann kriege ich am Samstag die ersten Leserbriefe. Und etwa so in den ersten Tagen nach einer Neuerscheinung kriege ich 250 bis 350 Leserbriefe. Die lese ich auch wirklich. Also die kann ich nicht mehr alle beantworten, das schaffst du nicht. Aber ich lese die alle, weil das ist wichtig für mich, was die schreiben. Hole ich sie noch ab? Erleben sie das noch als ihr Ding? Und wie hoffen Sie mit den Figuren, wo bangen Sie, um wen haben Sie Angst und so. Das ist schon für mich hochspannend. Diese Leserinnen und Leser zu enttäuschen, wäre das Schlimmste für mich. Wenn jetzt die Literaturkritik darüber sagt, ah, das ist aber toll und der geht weit über einen Kriminalroman hinaus und beweist, dass Kriminalromane keine Trivialliteratur sind, ja, dann freue ich mich. Und wenn Sie das niedermachen oder überhaupt nicht erwähnen, das spielt eigentlich keine Rolle. Aber die Leserinnen und Leser, mit denen ich sehr verbunden bin, das ist für mich das Aufregende.
Du bekommst ja auch von deinen Leserinnen und Lesern extrem viele positive Kritiken, Rezensionen. Also muss man jetzt nur gerade mal beim großen A reinschauen, da gibt es ja ganz viel davon. Jetzt machen wir mal ganz kurz einen Themenwechsel. Du bist einer von den Kollegen und Kolleginnen, die ihre Hörbücher auch selbst einsprechen.
Ja, mit Leidenschaft.
Mit Leidenschaft, das machst du schon immer, ne? Oder gibt es irgendein Buch von dir, das jemand anderes eingesprochen hat?
Na, es hat es immer mal gegeben, dass zum Beispiel gab es dann Brigitte macht große Stimmen, sprechen Kriminalromane ein oder so. Dann haben Schauspielerinnen oder Schauspieler das eingesprochen.
Aber primär ist es ja dein Ding.
Ist es mein Ding.
Und da, und jetzt streue ich ein bisschen Salz in die Wunde, das ist so der Punkt, da kriegst du nicht nur Lob, sondern
natürlich,
da kriegst du auch auf die Hörner.
Aber hart.
So. Ja. Steckst du das einfach locker weg? Beschäftigt dich das? Setzt du dich damit auseinander?
Also am Anfang war es sogar so bei den Hörbüchern, dass ich dachte, das sollten Schauspieler lesen. Und da ich ja viel Film gemacht habe, kannte ich auch viele und konnte mir gut vorstellen, wer das machen kann und so. Und dann war aber mein Produzent und heutiger Regisseur Ulrich Maske war in Lesungen mit dabei, die ich gemacht habe. Und merkte natürlich, der Klaus Peter begeistert hier ein großes Publikum. Und die hören seine Stimme und identifizieren das mit dieser Stimme. Und dann hat er den, weil wir sind alte Freunde, hat er diesen witzigen Satz zu mir gesagt, weißt du, Klaus Peter, du musst das selber einlesen. Du kannst das zwar nicht, aber wir kriegen das schon hin. Und ich habe auch viel gelernt von ihm im Studio, muss ich wirklich sagen. Am Anfang war es so, dass die Hörbücher grauenvolle Kritiken gekriegt haben. Zum Teil auch von Leuten, die gar nicht gehört haben, sondern die so dieses grundsätzliche Urteil hatten, Hörbücher sollen von Schauspielern eingelesen werden und nicht von Schriftstellern. Das war so, das muss man so machen. Und wenn das nicht geschieht, dann machen die das nur, weil denen das zu teuer ist mit den Schauspielern. Und dann stand bei mir sowas, der Wolf mit seiner Pommesbudenstimme stolpert hier durch den Text und der lispelt ja und der muss mal eine Behandlung beim Logopäden haben. Und also, boah ey, es war schon hart. Das war das eine. Das andere war aber, dass auch Hörbücher haben Verkaufszahlen.
Ja gut, die sprechen für dich, keine Frage. Ja.
Und wenn Hörbücher von anderen eingesprochen wurden, hatten die nicht bessere, sondern eher weniger gute Verkaufszahlen, als wenn ich es gemacht habe. Und für mich selber ist es so, wenn ich schreibe, bin ich ja ganz in und mit meinen Figuren. Und wenn das geschieht, dann werden mir die im Studio noch, kommen mir die noch mal näher, weil ich dann in diese Rollen hineingehe. Dann spreche ich als Rupert natürlich anders, als ich als Frank Weller spreche oder als Ubo Heide oder Ann-Kathrin Klaassen. Und ich liebe diese Arbeit sehr im Studio. Ich stelle mir dann, wenn ich im Studio sitze und die Hörbücher einlese, immer mein Publikum vor. In Wirklichkeit ist da ja nur so eine Glasscheibe, durch die ich den Tontechniker sehe und den Regisseur. Ich höre die nicht, ich sehe sie nur. Und ich bin in einem schalldicht abgeschlossenen Raum. So kann ich aber nicht wirklich Emotionen entfalten. Ich komme ja aber im Regelfall von einer Lesereise und gehe danach auch wieder auf eine. Und was ich nutze, ist, dieses Publikum nehme ich mit. Und ich sehe die praktisch vor mir. Ich höre die lachen. Ich will die zum Lachen bringen. Dadurch setze ich die Pausen an den richtigen Stellen und so weiter. Und beim letzten Mal war das so intensiv, dass ich danach, nach 6 Stunden Vorlesen im Studium, bin ich aufgestanden und habe mich verbeugt vor meinem Publikum, so wie ich das bei den Lesungen immer mache.
Du hast... Ich mach das mal. Also du bleibst... Gut, jetzt machen wir erstmal die Fenster zu, genau.
Ja, dann
ist der Hochdruckreiniger, der ja, arbeitet hart. Besser. Wenigstens einer von uns, der hart arbeitet hier im Umfeld. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte auf eine Figur von dir zu sprechen kommen.
Ja.
Da habe ich im Übrigen auch das Hörbuch angefangen zu hören und habe dann gedacht, nee, ich muss es lesen. Nicht wegen deiner Stimme, sondern weil ich einfach, es war für mich so... Ja, irgendwie da brauchte ich wirklich das Papier dazu. Das war Totenstille im Watt. Das ist deine Sommerfeld-Trilogie.
Dr.
Sommerfeld. Da komme ich jetzt mal drauf, ganz kurz zu sprechen. Also der liegt mir persönlich sehr am Herzen. Ich hatte es dir vorhin im Vorgespräch schon mal kurz gesagt. Ein guter Freund von dir, von dem ich weiß, dass ein guter Freund ist, mit dem hatte ich telefoniert und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit ihm mit Klaus-Peter Wolf über Sommerfeld sprechen. Ich sage, das musst du unbedingt machen, weil Sommerfeld... Das ist Klaus Peter.
Ja.
Und jetzt fasse ich ganz kurz zusammen. Ja. Bernhard Sommerfeld ist Womanizer, Hochstapler, Serienmörder. Er kann gut kochen, er ist und er ist literarisch sehr bewandert.
Er liebt die russische Literatur und die Kunst.
Richtig, genau so. Und er liebt die Kunst. Und ich sag mal, wie viel Womanizer ist Klaus-Peter Wolf? Ich zitiere nur einen guten Freund von dir, das bist du.
Ja. Das,
also wie viel steckt wirklich von Sommerfeld in dir drin?
Also es ist tatsächlich ganz viel. Also viele, die mich gut kennen, sagen das auch. Sagen, der hat ja doch ganz viel von dir. Das hängt aber damit zusammen, dass er natürlich die Gerichte kocht, die ich auch gerne koche und die ich zum Beispiel für meine Freunde gekocht habe. Weil ich, das geht doch gar nicht anders. Ich muss doch erzählen, wie er das macht. Da schreibe ich doch nicht ein Kochbuch ab, sondern ich erzähle von meinem letzten Kocherlebnis zum Beispiel. Er liest und liebt die Literatur, die ich lese und liebe. Deswegen kann er so leidenschaftlich darüber sprechen. Und das finden meine Freunde natürlich wieder. Und er hat ein gewisses Gefühl für Gerechtigkeit und kriegt dann manchmal so einen heiligen Zorn. Da geht er weiter als ich. Ne? Er legt dann auch
jemanden um. Also du lässt die Nervereien mit Tod und Verderben dann weg im reellen Leben.
Genau, im reellen Leben bringe ich dann keinen um. Ich spüre aber den Impuls, dass ich das durchaus gerne täte. Ich habe nur eine Kontrolle darüber und mache das nicht, sondern wandle das in Literatur um. Und deswegen sagen einige meiner Freunde, die mich gut kennen, der hat ganz viel von Klaus Peter. Ja.
Also das Thema Gerechtigkeitssinn, also wer die drei Sommerfeld-Bände gelesen hat, weiß, worum es da geht. Es geht ihm ja eigentlich immer um Gerechtigkeit.
Ja,
sich selbst gegenüber und auch gegenüber den Menschen, die er liebt.
Also ja, und zum Beispiel ist er als Arzt in Norddeich. Er ist nicht wirklich Arzt, aber er hat sich in einer Praxis dort niedergelassen. Mhm. Und er behandelt die Patienten, die er hat, ganzheitlich. Und das ist von der Krankenkasse noch nicht vollständig anerkannt, diese Methode. Ganzheitlich heißt, wenn die Frau kommt und offensichtlich unter ihrer Sonnenbrille ein blaues Auge hat und ihr Kind ist zum dritten Mal die Treppe runtergefallen, behandelt Sommerfeld zuerst das Kind, dann selbstverständlich die Frau und dann nachts macht er Hausbesuche. Dann behandelt er den Mann.
So ist es.
Das ist das Ganzheitliche an seiner Methode. Und dabei kann es schon mal passieren, dass einer dieser Männer das nicht überlebt.
Das ist bei Herr Rickleff, heißt der, glaube ich, wenn ich den Namen
noch
richtig im Kopf habe. Das war der mit dem blauen Auge und mit dem Kinn. Dem hast du, glaube ich, sogar noch eine zweite Chance gegeben
in
dem Buch. Er musste, jetzt war es was, Kafkas Verwandlung?
Kafkas Verwandlung auswendig lernen.
Kannst du das denn?
Nein, kann ich auch nicht. Da merkst du natürlich auch, dass Sommerfeld auch ein bisschen verrückt ist. Weil auf der einen Seite gibt er ihm die Chance. Ne? Er sagt, ich lasse dich leben. Wenn ich wiederkomme und wenn du in Zukunft deine Frau behandelst wie eine Königin und nie wieder im Beisein deines Sohnes rauchst und trinken wirst du selbstverständlich auch nicht mehr. Und wenn du mir Kafkas Verwandlung, bis dahin denkt man noch, boah, super. Ne? Ja, und dann sagt er, und wenn du mir Kafkas Verwandlung auswendig aufsagen kannst. Ist nicht so ein langer Text,
sind nur 60 Seiten. Und dabei auf dem Rücken liegst, wie der verwandelte Gregor Samsa
in Stinkkäfer. Und dann schafft er das natürlich nicht. Ne? Und ja, er hatte ja eine Chance.
Du hast irgendwann versprochen, dass Sommerfeld, er begegnet ja dort Ann-Kathrin Klaassen, es ist ja seine große Gegnerin auch. Ja, also da hast du ja die Schwerpunkte deiner Protagonisten ja vertauscht. Also da ist Ann-Kathrin Klaassen ja eigentlich die zweite Hauptrolle oder eine der Nebenrollen. Aber dass Sommerfeld auf jeden Fall nochmal auftaucht.
Ja.
Angeblich jetzt im Ostfriesensturm.
Ja. Ist das so? Also in Ostfriesenzorn ist Sommerfeld bereits auf. Ich habe ihn, also ganz viele Fans haben gefordert, ey, der kann doch jetzt nicht im Gefängnis sein und die Sache ist zu Ende. Das kann nicht. Klaus Peter, sag ehrlich, das mit der Trilogie ist doch Quatsch, bald kommt der vierte Teil deiner Trilogie. Ne? Da haben sie gesagt, nein, die Trilogie wird keinen vierten Teil bekommen. Ne? Ich fand es aber witzig, wie sie so argumentierten. Aber sie wünschten es sich. Und ich habe Sommerfeld überführt, wenn man so will, in die normale Ostfriesen-Krimi-Reihe. In Ostfriesen-Zorn spielt er wieder eine wichtige Rolle. Und in den Rupert-Büchern, Rupert Undercover, ebenfalls. Er nennt sich jetzt, als er aus dem Knast rausgekommen, in Ostfriesen-Zorn hat er es geschafft, und er nennt sich jetzt Ernest Simmel. Zwei Schriftstellern, die er sehr liebt, Hemingway und Johannes Mario Simmel, und ist jetzt Klinikleiter in Norddeich.
Na, sowas nenne ich doch mal eine anständige Beförderung. Das ist ja super. Du hast Rupert Undercover angesprochen. Ja. Ganz kurz, Ostfriesensturm. Gestartet auf Platz 1, ja. Der absolute Burner. Ist ein Corona-Buch. Behaupte ich jetzt einfach.
Ja, ist ein böses Wort, aber ja, okay.
Ist es. Ist ein Thema, das sich natürlich beschäftigt hat, wie uns alle die letzten 2 Jahre.
Also Bettina und ich, meine Frau Bettina Göschl und ich, wir waren auf einer Tournee. Wir nennen das literarisch-musikalischer Krimiabend, wenn wir zusammen auftreten, weil sie singt und ich lese was vor. Ostfriesenhölle war auf Platz 1 im Spiegel seit ein paar Wochen. Wir hatten vor uns 64 ausverkaufte Hallen, so Theater und so etwas. Und dann brach die Tournee aus Gründen ab, die wir alle kennen. Und Bettina und ich kamen nach Ostfriesland und haben das Land gesehen wie noch nie zuvor. Also da am Deich, wo eisschleckende Touristen spazieren gehen. Plötzlich nur Schafe, Dohlen, ganz viele, viel mehr als Möwen, Dohlen. Und völlig eine irre Situation. Und Ostfriesland, die ja sehr darum bemüht sind, dass Touristen kommen, haben plötzlich keine Touristen mehr zugelassen. Die Polizei ging durch Hotels und hat die kontrolliert und, was schlimmer war, die Ferienwohnungen kontrolliert. Dadurch passierte aber was. Menschen, die zu den Stützen der Gesellschaft zählen, das kann man schon sagen, weil sie da, wo sie wohnen, mit dem Geschäft gutes Geld verdienen, Steuern bezahlen, ne, so. Und von ihrem Ersparten sich eine Ferienwohnung in Norddeich gekauft haben, wo sie seit 20 Jahren jetzt hinfahren und Ferien machen und die sie ihren Kindern vererben werden. Diese Menschen mussten plötzlich aus Norddeich abreisen, in ihren Hotspot zurück, während bei uns eine Inzidenz von 17 war. Da haben die gesagt, ich will im Weltnaturerbe bleiben und das ist meine Wohnung, ich habe die gekauft und ich zahle hier Steuern für diese Wohnung. Das kann doch jetzt nicht sein, dass ich illegal werde. Und Menschen, die bis gerade noch gegen keinerlei Gesetze verstoßen haben und plötzlich zu Illegalen werden, das ist eine Steilvorlage für einen Kriminalschriftsteller.
Und genau damit beginnt Ostfriesensturm.
Ja, genau damit.
Und das nochmal einen draufzusetzen, so viel Spoilern war vorneweg für die, die ihn noch nicht gelesen haben. Es geht auch noch unter anderem um eine Frau, die an Agoraphobie leidet, also sprich an Platzangst, die das Haus nicht verlassen kann.
Ja.
Weil das für sie einfach, das ist eine psychische Störung, die,
die viele Menschen
weiter verbreitet ist, als man bisweilen denkt.
Und plötzlich ist sie ja mit ihren Ängsten in der Realität auch angekommen. Auf einmal ist das, wovor sie eigentlich Angst hatte, eine Angst der Gesamtgesellschaft. Plötzlich soll man nicht mehr ins Kino und nicht mehr ins Theater und nicht mehr ins Restaurant. Das, wovor sie immer schon Angst hatte, wird plötzlich gesellschaftliche Realität. Auf einmal ist sie auf der Höhe der Zeit
da. Auf einmal ist sie die Normale.
Ne? Ja, auf einmal ist sie die Normale.
Und nicht mehr die, die nicht der Norm entspricht. Ja, ja. In diesem Jahr, was heißt in diesem Jahr? Wir reden jetzt von wenigen Tagen, glaube ich, noch, erscheint.
Am 25. Mai.
Genau, wir müssen dazu sagen, das ist eine Aufzeichnung. Das heißt, wir haben heute den 17. Mai, das heißt, wir liegen jetzt noch 8 Tage.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn du mal ein Buch in Händen hältst, das es noch gar nicht gibt. Finde ich cool. Rupert Undercover, der neue Auftrag.
Ja.
Erzähl 2, 3 Sätze.
Das heißt ja schon im Pitch. Das heißt nicht der neue Auftrag, sondern das heißt ostfriesisches Finale.
Da steht
der neue Auftrag. Der neue Auftrag steht unter Rupert.
Ostfriesisches
Finale. Aber ostfriesisches und das wird ein Finale.
Jetzt in guter alter Pitch-Manier. Erzähl in 3 Sätzen, worum es da geht.
Also Rupert ist ja undercover Federico Müller-González, ein großer Gangsterboss, der den ganzen Drogenhandel in Europa neu organisieren soll, von dem das BKA denkt, er sei tot. Und sie haben Rupert an seiner Stelle an der Spitze der Verbrecherorganisation installiert, weil die sich total ähnlich sehen. Und Rupert lebt dieses Leben als Gangsterboss. Und macht das toll. Und dann kriegt er einen Anruf und am Telefon ist Federico Müller-González.
Und jetzt müsst ihr das Buch kaufen. Jetzt müsst ihr das auf jeden Fall machen. So, wir haben ja fast alles durch. Wir haben über deine Erfolge gesprochen. Wir haben über Wir könnten noch
wenn du ewig lang möchtest, über deine können wir noch, weil du gerade gesagt hast, heute ist der 17. Mai. Heute beginnen in Ostfriesland die Dreharbeiten zu Ostfriesen Wut.
Richtig, das habe ich mir nämlich hier gerade aufgeschrieben. Neuer Film, richtig.
Ja, genau. Also wir drehen jedes Jahr werden zwei meiner Kriminalromane verfilmt fürs ZDF. Fürs zweite deutsche Fernsehen, fürs erste hat es leider nicht gereicht.
Aber du weißt, mit dem zweiten sieht man besser.
Ja, dafür nehmen wir noch immer die Quote weg. Bei der letzten Verfilmung hatten wir, ich weiß gar nicht, ob das legal ist, hatten wir mehr Zuschauer als die Tagesschau. Darf man das?
Frag woanders. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin jetzt schon seit 20 Jahren nicht mehr bei der ARD.
Ich habe noch gesagt, Leute, übertreibt nicht.
Plan, wann soll der Film
also,
zu sehen sein, ungefähr?
Ich denke noch in diesem Jahr. Also wir drehen noch zwei in diesem Jahr. Ostfriesen Wut und Ostfriesen Schwur. So langsam holt die Filmproduktion mich ein mit den Verfilmungen, weil sie ja zwei pro Jahr drehen.
Du hast Drehbücher geschrieben. Du bist bei den Filmproduktionen ja auch zum Teil dabei.
Ja, ja, klar.
Du nordest ein Norden. Schönes Wort, passt perfekt. Ja. Du sprichst mit den Regisseuren, du bist mit den Schauspielern vor Ort. Man verfolgt es ja auch bei Facebook. Ja. Du schreibst Kinderbücher. Ich habe gerade gesehen, du hast jetzt ein neues Projekt auch mit deiner Frau und deiner Tochter, glaube ich, zusammen eine CD für Kinder, oder mehrere CDs, die du produzierst. Liest du selbst noch?
Oh ja, natürlich. Und
zwar, wann machst du das?
Und zwar sehr gerne.
Aber wann?
Na ja,
das muss er selber denken.
Wann? Also jetzt hier zum Beispiel, im Moment, kannst du sehen, im Moment lese ich Georges Simenon, als ich alt war. Das habe ich jetzt auf Reisen mit. Das nehme ich abends mit in mein Hotelzimmer. Und wenn ich dann allein bin, oder manchmal setze ich mich auch in ein Café, aber oft bin ich ganz viel in Hotelzimmern natürlich, dann freue ich mich, wenn ich so in einen Roman versinken kann.
So über Hörbücher gehabt, ja. Jetzt muss ich ja gemeinheit sagen, ich habe dir ja mein Hörbuch aufgedrängt vorhin. Hörst du auch Hörbücher?
Ja, selbstverständlich.
Machst du auch?
Also ja, selbstverständlich. Also früher habe ich viele Hörbücher auch beim Autofahren gehört, auf langen Autostrecken auf der Autobahn. Das mache ich komischerweise nicht mehr. Aber ich höre es dann richtig für mich so abends. Andere würden wahrscheinlich Fernsehen gucken dann oder so. Ich höre dann.
Schaust du fern?
Ja.
Machst du auch?
Ja.
Also du bist jetzt nicht einer, der sagt, nein, ich habe keinen Fernseher. Und ich
Himmels Willen, nein.
Ich lebe völlig abgeschieden.
Nein, guck mal, ich habe ja auch viele Freunde, die Schauspieler sind und Regisseure und ich weiß, was die als Neues gemacht haben und dann will ich das natürlich sehen und die fragen doch dann auch, wie war denn das, wie fandst du das oder so. Okay. Oder ich sehe dann etwas, die Sicht von diesem Regisseur auf meine Figuren würde mich interessieren. Gebt dem doch beim nächsten Mal die Regie. Solche Sachen passieren ja auch. Und ich muss natürlich auch, sagen wir mal, gucken, was passiert in Verfilmungen, welche Möglichkeiten hat man heute, die man vorher nicht hat. Zum Beispiel, wenn ein Regisseur kommt oder eine Regisseurin und einen Roman von mir verfilmen will, dann ist für mich wichtig, dass der nicht nur Figuren führen kann, sondern dass der auch Landschaft kann. Das sind oft völlig unterschiedliche Dinge, nicht? Du hast dann einen Regisseur, der im Kammerspiel großartig ist mit den Schauspielern und der holt alles aus denen raus. Aber wenn du den an Zwatt stellst, ist er geliefert.
Okay.
Und da muss man dann Leute haben, die eben beides hinkriegen. Ne? Und ich muss darauf achten, dass meine Figuren, ich muss sie praktisch beschützen bei Verfilmungen. Ne?
Sonst kommt Sommerfeld. Ne?
Ja.
Mit seinem Einhandmesser.
Im Zweifelsfall kommt Sommerfeld. Ja. Ich habe aber einen Beratervertrag mit der Filmfirma und ich berate sie auch wirklich. Also das ist ja nicht, ich bestimme nicht alles, was passiert. So ist das nicht.
Nee, aber du hast Einfluss
darauf.
Es ist ja schon mal ein Riesenvorteil. Ja. Also wenn du gerade bei deinen eigenen bei den Verfilmungen deiner Bücher mitreden kannst.
Ja.
Die Diskussion, ist das Buch besser als der Film oder kann der Film das überhaupt abbilden? Ich habe das immer, also für mich jetzt einfach auch entschieden, es gibt, es sind einfach zwei,
es sind zwei Kunstwerke.
Zwei Kunstwerke und ein Vergleich ist eigentlich immer hinfällig. Also du kannst jetzt auch, du kannst Krieg und Frieden 9 Stunden lang verfilmen, wirst du das Buch nicht hinkriegen. Das wird einfach nicht passen. Ja. Also nicht so, du wirst es nicht 1:1 abbilden können. Der Devier-Literatur-Podcast endet immer mit einer kleinen Schnellfragerunde. Ich nenne sie gerne die Quickies.
Ja.
So, Klaus-Peter, wir kommen dann zum Ende dieses wirklich sehr interessanten und wunderbaren Gesprächs. Nach dem Aufstehen, Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Oh, sonst immer Tee, wunderbar.
Ja, aber nach dem Aufstehen brauche ich erst einen Kaffee.
Ja, über 100 Bücher geschrieben, Filmproduktionen, Drehbücher. Bist du ein Workaholic?
Ich weiß nicht, was ich tue, tue ich mit großer Leidenschaft. Und es wäre schrecklich für mich, wenn ich das nicht mehr tun dürfte.
Du kommst nach Hause, zum Beispiel jetzt von deiner Lesereise hier im Hessischen, schließt die Tür auf, erwischst deine Frau Bettina mit einem meiner Krimis im Bett. Wie reagierst du?
Oh, ich werde sie fragen, wie sie den findet. Und sie erzählt mir bestimmt von ihren Leseerlebnissen. Und ich hoffe für dich, dass dein Roman gut war.
Dankeschön.
Dann werde ich sagen, ich habe den Typ übrigens getroffen, Bettina.
Ich hab Andreas Gruber in einem Ferninterview eine ähnliche Frage gestellt. Da habe ich gesagt, stell dir mal vor, du kommst nach Hause und du erwischst deine Frau mit einem Fitzig im Bett. Da hat er nur gemeint, das ist jetzt nicht der Ernst. Das war seine spontane Reaktion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Klaus-Peter, dass du dir die Zeit heute Nachmittag genommen hast. Du hast ja jetzt doch dann bald eine Lesung, ein paar Kilometer von hier. Ja. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne, es war mir ein Vergnügen.
War super schön, super nett und viel Erfolg heute Abend. Und ja,
ich danke dir.
Ich danke dir. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss.